Die meisten Sprüche hat der König Salomo geschrieben. Wenn ihr euch noch erinnert an die Geschichte, Geschichte Israels, nachdem sie ins verheißene Land gezogen sind, unter Josua war dann eine Zeit der Richter, Samuel, und dann sind die drei Könige gekommen, wo dieses geeinte Königreich war. Saul, das war wirklich ein Mann, der kein großes Herz hatte für Gott, den das Volk gewählt hätte. Dann König David, der größte König Israels im Film, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann der dritte König war sein Sohn, der König Salomo. Und wenn ihr euch noch erinnert, das war eine sehr reiche Zeit, die Blütezeit der Nation Israel. Der Salomo hatte ein geeintes Reich, die weiteste Ausbreitung war eine Zeit des Wohlstandes und wo die Kultur gespriest ist. Und der König Salomo hat die meisten dieser Sprüche geschrieben. Salomo hat drei Bücher geschrieben in der Bibel. Die kommen alle. Jetzt, wir haben letztes Mal schon einen Psalm gesehen, den er geschrieben hat, aber drei Bücher. Das sind die Sprüche, das ist der Prediger und das ist das Hohelied. Und die meisten glauben, dass er diese drei Bücher in drei verschiedenen Abschnitten seines Lebens geschrieben hat. Das ist hilfreich, wenn wir das als Hintergrund verstehen. Die meisten glauben, er hat dieses Hohelied der Liebe geschrieben, als ein junger Mann war. Voll Leidenschaft. Und ihr könnt euch erinnern, der hat so viele Frauen gehabt. Das muss er zu Beginn seiner ersten Liebe irgendwo geschrieben haben, dieses Lied. Und dann die Sprüche hat er geschrieben in seinem Mittelalter irgendwie so, in seiner weisen Zeit. Die Weisheit, die Gott ihm geschenkt hat. Wir werden es gleich ansehen. Er hat wirklich Weisheit von Gott bekommen. Und dann, wenn wir das Buch der Prediger lesen, das machen wir nächste Woche, da sehen wir viel Frust drinnen. Wir glauben, dass er das am Ende seines Lebens geschrieben hat. Wenn ihr euch noch daran erinnert, dass er am Ende seines Lebens, die vielen Frauen haben ihn vom wahren und lebendigen Gott weggebracht zu den Götzen. Und er hat Kompromisse geschlossen in seinem Leben. Und da sehen wir wirklich den Frust eines Lebens ohne Gott im Buch Prediger. Aber das kommt nächste Woche. Vielleicht schauen wir uns an, als Einleitung, als Hintergrund, 1. Könige, Kapitel 3. Vers 5. Diese Begebenheit, nachdem der Salomo als sehr junger Mann König über Israel geworden war. Als es in Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, du selbst hast ja deinen Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tage ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters Davids. Ich aber bin ein kleiner Knabe, ich weiß nicht aus noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein gehorsames Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Gott erscheint dem Salomo, sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo bittet um Weisheit. Vers 10, und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um dem Recht zu gehorchen. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und auch nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir sowohl Reichtum als auch Ehre, sodass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alles deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, so werde ich auch deine Tage verlängern. Gott hat dieses Gebet erhört und er hat seine Verheißung an den Salomo erfüllt. Er hat dieses Gebet beantwortet. Und Jesus sagt uns, dass Salomo der weiseste Mensch war. Außer Jesus selbst natürlich. Aber es ist kein Kunststück, Jesus war Gott. Und wenn wir eine Seite weiterblättern im Kapitel 5, in Vers 9, sehen wir, wie Gott diese Verheißung erfüllt hat. Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan und so weiter. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Und er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Also er hat 3000 Sprüche verfasste Salomo. Etwa 800 davon sind in diesem Buch der Sprüche, was wir in der Bibel haben, erhalten. Die ersten 24 Kapitel der Sprüche sind von Salomo selbst geschrieben worden und selbst zusammengestellt worden. Und dann Kapitel 25 bis Kapitel 29 wurde später zusammengestellt, sind auch Sprüche von Salomo, aber wurden unter der Zeit des Königs Hiskia zusammengestellt, etwa 700 vor Christus. Salomo hat regiert, so ja, seine mittleren Jahre 930 vor Christus ungefähr, 950, 930 in etwa geschrieben worden. Und dann haben wir in den abschließenden Kapiteln noch zwei andere Männer, die letzten beiden Kapitel verfasst haben. So wie wir die Psalmen letztes Mal studiert haben. Die Psalmen waren sozusagen die größten Hits von David. Davids greatest hits. Und was wir hier in den Sprüchen haben, ist in einem gewissen Sinn das Best of von Salomos Weisheit. Und es war Gottes Weisheit wirklich, weil sie natürlich von Gott inspiriert. Nicht menschliche Weisheit, sondern Gottes Weisheit. Und das ist wirklich das eine zentrale Thema dieses Buches, ist Weisheit. Gottes Weisheit. Es sind Gottes Ratschläge vom Himmel für unser Leben auf der Erde. Sehr praktisches Buch. Es zeigt uns, wie wir weise leben können, wie wir richtig leben können in vielen verschiedenen Bereichen unseres täglichen Lebens. Was ist Weisheit? Weisheit ist praktisches Wissen. Es ist praktisch. Es zeigt uns, wie wir eine Wahrheit oder eine Erkenntnis praktisch in unserem Leben umsetzen können, anwenden können. Wie kann ich richtig leben? Wie kann ich richtig umgehen in diesem Bereich meines Lebens mit einer bestimmten Situation? Ein Spruch ist so eine, wir könnten sagen, so eine konzentrierte Wahrheit. Eine Wahrheit, eine Lebensphilosophie, ein Rat, ein Bild, was in einem kurzen Satz oder einem kurzen Gedanken hinein komprimiert ist. So kann man sich das auch leicht merken. Und ich denke, in fast allen Kulturen haben wir solche Sprüche oder Sprichworte. Wenn wir sagen, wer anderen eine Grube gräbt, ist Gastarbeiter. Nein, fällt selbst hinein. Genau, eine Wahrheit, die man sich leicht merken kann. Die einen Gedanken, die eine Wahrheit auf den Punkt bringt. Das ist ein Spruch. Und so die Sprüche sind ein sehr wertvolles Buch für uns, weil wir da Gottes Weisheit haben, komprimiert in vielen solchen kleinen Sprüchen. Es ist sehr schwer, heute so einen wirklichen Überblick zu geben, weil die nicht unbedingt zusammenhängen, sondern einzelne Gedanken, die aneinander gereiht sind. Aber es ist Gottes Weisheit. Und wir sind reich. Ich meine, denkt mal drüber nach. Der lebendige, der ewige Gott, der uns erschaffen hat, gibt uns seine Weisheit, gibt uns seinen Ratschlag. Das sind die Sprüche. Praktisch. Wir können stöbern in dieser Schatztruhe. Und in der Einleitung sehen wir schon den Zweck und das grundlegende Prinzip dieses Buches. Fangen wir an in Vers 1. Das ist Sprüche Salomos, des Königs Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit, Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also wozu sind diese Sprüche da? Wozu ist dieses Buch geschrieben worden? Es gibt uns die Absicht hier, das heißt, um den Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und dem, der schon weise ist, dem noch mehr Erkenntnis zu geben. Also es ist ein Buch für uns alle. Wir alle brauchen Weisheit von Gott. Und wirklich ein Schlüsselvers ist der Vers 7. Es ist die Furcht des Herrn, ist der Anfang der Erkenntnis. Die Weise zur Zucht verachten nur die Narren. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weiter hinten heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Was ist die Furcht des Herrn? Das ist die wichtigste Lektion in dem Buch. Den Herrn fürchten, dann werden wir weise. Was heißt den Herrn fürchten? Heißt das, ich habe Angst vor ihm? Nicht unbedingt. Furcht mehr in dem Sinn von Ehrfurcht, von Respekt, in Beziehung mit ihm zu leben, mein Leben auf ihn auszurichten, auf ihn zu hören, ihm zu gehorchen, mich ihm unterzuordnen, ihm praktisch in meinem Leben nachzufolgen und ihn anzuerkennen als den Höchsten und als den Weisesten. Das heißt hier, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Anfang der Weisheit. Darum dreht sich alles. Ist der Anfang. Wir können da so bestimmte Schlüsselverse, ich hätte es euch auf dem Handout aufgeschrieben, aber wir werden sie auch so finden. Hier im Vers 7 im Kapitel 1, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit. Dann im Kapitel 2, im Vers 6 heißt es, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Weisheit kommt von Gott. In diesem Sinn gibt es eigentlich nur eine einzige wirklich weise Person im ganzen Universum. Und das ist Gott. Und wenn wir weise werden wollen, dann brauchen wir sie von ihm. Kapitel 3, Vers 5 und 6, das ist auch so ein Schlüsselvers. Als das vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst seine Pfade. Kapitel 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Kapitel 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um Fallen des Todes zu vermeiden. Die Furcht des Herrn, Beziehung mit dem Herrn, da kommt Weisheit her. Das ist der Unterschied zwischen Gottes Wort, zwischen biblischer Philosophie, wenn wir so sagen wollen, biblischer Weltanschauung und den menschlichen Philosophien. Die Bibel setzt Gott voraus, wird nie in Frage gestellt hier. Menschliche Philosophien beginnen mit diesen ganzen Fragen. Was ist Wahrheit? Woher kommen wir? Was ist Weisheit? Was ist Liebe? Und so weiter. Und wirklich, wenn ihr euch bisschen mit Philosophie beschäftigt, die kommen nie zur Wahrheit. Der Stand der Erkenntnis heute ist, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir nichts sicher wissen. Wir können Wahrheit nicht erkennen, sagen uns die Philosophien. Und das stimmt. Wenn wir bei Menschen beginnen, bei uns selbst, bei unserer Weisheit, dann Folge ist bankrott. Wir werden nie zur Wahrheit kommen. Wir sind alle begrenzte, relative, eingeengte Menschen. Wenn wir Wahrheit kennenlernen wollen, dann kann es nur durch Offenbarung sein. Dass der alleinweise uns seine Wahrheit sagt. Wir müssen bei Gott beginnen. Und die Bibel beginnt bei Gott. Die Bibel beginnt mit Antworten. Die Bibel sagt uns, im Anfang war das Wort. Oder Vers 1, Gott schuf Himmel und Erde. Die Bibel sagt uns, Gott ist Wahrheit. Wer ist Wahrheit? Gott. Die Bibel sagt uns, Gott ist Weisheit. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. und die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor ihm, ihn an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen, unser Leben auf ihn auszurichten. Das ist der Beginn der Weisheit. Das ist der Anfang. Du kannst nicht weise sein, ohne in der richtigen Beziehung mit Gott zu leben. Und wir sehen das. Wir brauchen nur die Menschen um uns anschauen. Der moderne Mensch ist gerade dabei, sich selbst zu zerstören. Wir sehen, dass diese menschlichen Philosophien nicht funktionieren. Zynismus, Verzweiflung, Zerstörung, Depression. Ich habe nie, ich glaube, so viele Deprimierte und Leute, die zu den Psychiatern und Psychologen rennen, wie in unserer heutigen Zeit. Warum ist das so? Wir haben doch angeblich die größte Erkenntnis. Seit immer, wir haben den größten Fortschritt. Nee, wir können nur weise werden, wenn wir bei Gott beginnen. Du musst von neuem geboren sein. Du musst eine Beziehung haben mit Gott. Dich unterordnen unter Gott, mit ihm leben, dein Leben auf ihn ausrichten und seinem Wort folgen. Weil sonst, wirklich, die Folge ist Zerstörung. Nicht nur, dass wir den Sinn unseres Lebens verfehlen, Sinn unseres Lebens ist Gemeinschaft mit Gott, sondern Gott sagt, wir sind ein Narr. Wir sehen in den Sprüchen immer diesen Kontrast zwischen dem Gottesfürchtigen und dem Narr oder dem Toren. Und ein Narr ist nicht unbedingt einer, der dumm ist, der nicht intellektuell ist, der intellektuell irgendwie minder bemittelt ist oder zurückgeblieben ist. Sondern ein Tor im biblischen Sinn, ein Narr im biblischen Sinn, ist ein stolzer Mensch. Ein Mensch, der in Rebellion gegen Gott lebt, den er Gott nachfolgt. Und du kannst ein Professor sein oder der gescheiteste Mensch der Welt, der reichste Mensch der Welt. Menschen, die viel wissen, aber sie haben kein Leben. Sie haben wirklich nichts. Und sie sind leer und zynisch und haben nichts zu geben. Und Beziehungen dieser Menschen sind oft kaputt. Sie sehen Drogen, Alkohol. Bei diesen erfolgreichen Menschen, bei diesen gescheiten Menschen. Sie sind erfolgreich vielleicht in ihrem Fachgebiet, vielleicht in ihrem Unternehmen. Aber letztendlich sind sie Versagen. Versagen in ihrem Leben. Weil sie haben keinen Sinn in ihrem Leben. Sie verfehlen den Sinn in ihrem Leben. Und wirklich, sie verlieren alles. Und ewig gesehen sind sie die Ärmsten, nicht die Reichsten. Dass sie getrennt von Gott sind. Keine Schätze im Himmel, sondern wirklich die Ewigkeit, ja, in der Hölle getrennt von Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Ich kenne solche Menschen. Ich hatte einen Professor auf der Uni. Sehr intelligenter Mann. Aber ich habe noch nie so einen zynischen Menschen gesehen. Noch nie so einen, der so leer war. Also irgendwie sinnlos in den Tag reingelebt hat wie ihn. Und so ist Weisheit wirklich nicht nur Wissen, nicht nur Erkenntnis, was oben ist, sondern Weisheit ist was Praktisches. Und Weisheit fängt an bei Gott. In Beziehung mit ihm leben. Wenn wir uns sonst nichts merken von dem Buch, das ist das, was uns lernen wird. Weisheit beginnt in der Beziehung mit Gott. Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und Salomo ist ein perfektes Beispiel für einen Mann, der alle Weisheit hatte, intellektuell, alles wusste. Ich meine, er hat dieses Buch geschrieben, zumindest zum Teil. Aber wenn wir das Leben von Salomo anschauen, das Ende seines Lebens, er ist dieser Weisheit mehr nachgefolgt. Und auch für uns als Christen reines Kopfwissen ist sinnlos. Wenn wir hier sitzen und uns jeden Sonntag, jeden Mittwoch eine Bibelstunde reinziehen und das Wort Gottes anhören und wir gehen nicht raus und es wird dann praktisch in unserem Leben, ist es sinnlos. Dann ist es fruchtlos. Deswegen sagt uns der Jakobus, dass wir nicht nur Hörer sein sollen des Wortes, das Wort nicht nur kennen sollen, sondern es auch tun sollen, es umsetzen, sonst betrügen wir uns selbst, sagt er. Also die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und wirklich ein Mensch, der in der richtigen Beziehung mit Gott lebt, der hat den Schlüssel zur Weisheit in seinem Leben. Ihr könnt vielleicht anders sagen, Weisheit bedeutet mit Jesus Schritt halten. Mit Jesus gemeinsam gehen. Kolosserbrief sagt uns, in Jesus, in ihm sind alle Schätze. Ah, der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Jesaja sagt uns, dass Jesus ist der wunderbare Ratgeber, der weise Gott. Schon gesagt, es gibt wirklich nur einen Weisen in diesem Universum und der ist Gott. Und alle Weisheit kommt von ihm. Also, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn besser kennenlernen, wenn wir an Jesus bleiben, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann haben wir alles Potenzial, weise zu werden und gut zu leben in unserem Leben. Und Jakobus sagt uns auch, wenn jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und es wird ihm gegeben werden. Also wir können zu Gott kommen und ihn um Weisheit bitten. Ja, das ist wichtig für uns. Weiter das Leben mit Gott. Da beginnt es. Und das ist unser Ziel wirklich als Eltern. Die meisten von uns sind keine Eltern. Als Lehrer, als Seelsorger, als solche, die unseren Freunden Rat geben. Das erste Ausbildungsziel ist, einen Menschen zu lernen, mit Gott zu leben. Nicht unbedingt Wissen, sondern praktisches Wissen von ihm und es anwenden. Gemeinsam mit ihm leben. Menschen zu lehren, mit Jesus zu gehen, in jedem Bereich ihres Lebens. Dann werden wir weise Menschen. Lesen wir einfach da mal weiter. Kapitel 1, Vers 8. Diese ersten neun Kapiteln sind so eine Art eigenes Buch. Das sind so die Worte über die Weisheit allgemein, die Worte von Salomo an seinen Sohn. Sein Sohn könnte jetzt entweder sein wirklicher Sohn sein, sein leiblicher Sohn oder vielleicht auch ein Schüler von ihm, der Weisheit lernen wollte. Vers 8, gehorche mein Sohn der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter, denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Also der erste Ausbildungsplatz ist zu Hause. Ist auch wichtig. Gott, gerade in unserer Gesellschaft ist es wichtig, das zu wissen. Gott sagt, die erste Verantwortung für die Erziehung und für die Ausbildung eines Kindes haben die Eltern. Es ist nicht der Staat, es sind nicht die Lehrer in der Schule, sondern die Eltern. Und wahrscheinlich werden die meisten von uns irgendwann mal Eltern sein. Wir müssen involviert sein in dem Leben von unseren Kindern. Oder für die, die Lehrer sind oder irgendwie Jugendliche leiten, wir müssen uns wirklich einmischen bei ihnen. Wir dürfen nicht dem Staat oder den Lehrern überlassen, unsere Kinder zu lehren. Weil unsere Gesellschaft ist nicht christlich, ist nachchristlich. Wir können in die Lehrbücher reinschauen heutzutage, in die Schulbücher, in die Lehrpläne. Die Lehrer, die sind nicht objektiv, die sind nicht neutral. Mir hat das vor kurzem jemand in Grünstadt erzählt, dessen kleine Tochter im Kindergarten ist und ist eine ziemliche Evangelistin und erzählt halt allen von Gott. Und die Erzieherin hat ihr gesagt, ne, sie glaubt nicht, dass es Gott gibt und es gibt keinen Gott. Und woher weißt du denn das, dass es Gott gibt? Diese Leute sind halt neutral Gott gegenüber. Ich kann mich erinnern an meinen Religionsunterricht. Wenn wir über Gott sprechen, dann ist er zumindest nicht real. Dann hat er nichts mit unserem Leben zu tun. Das ist nicht der Gott, über den wir sprechen. Der Gott ist lebendig. Wir wissen in unseren Schulen, uns wird Evolution als Tatsache gelehrt. Auch ein Mädel aus Grünstadt, die gerade die Erzieherinnen-Schule macht, hat mir erzählt, dass sie gelernt haben, dieses Prinzip von, wie hat er geheißen, ich glaube Haeckel, derjenige, der behauptet hat, dass das Embryo im Mutterleib dieselben Stufen durchläuft wie die Evolution. Das ist Schrott. Das glaubt heute kein Mensch mehr. Das ist wissenschaftlich, Schnee von gestern, von vor 20 Jahren. Aber die lernen das heute noch in der Erzieherinnenschule. Und dreimal dürft ihr raten, was die den Kindern dann lernen. Es ist Schrott. Und unsere Kinder werden heutzutage leider zu Homosexualität, Unzucht, Promiskuität ermutigt. Ich habe erst unlängst so einen Artikel gelesen mit Ausschnitten von Schulbüchern, wo es ist furchtbar, was heutzutage vorkommt. oder homosexuelle Lebensstil als eine Wahl, als eine Alternative hingestellt wird, wo, ich meine, ihr kennt den Aufklärungsunterricht selber von der Schulzeit. Vom Fernsehen brauchen wir gar nicht reden. Das schaut, das ist Relativismus. Das ist nicht Gottes Weisheit, was heute gelehrt wird. Ich weiß von Schulen, wo Yoga unterrichtet wird. Das ist Schrott. Und wir müssen uns einmischen in den Leben von unseren Kindern. Als Eltern ganz besonders reflektieren, mit den Kindern drüber reden, was sie gelernt haben. Vielleicht die Lehrer konfrontieren. Vielleicht sie rausnehmen aus manchen Klassen. Und wir müssen sie unterweisen, mit dem Herrn zu leben. Was richtig, was falsch ist, Gottes Weisheit. Und ich glaube, wir haben hier auch als, auch die, die nicht Eltern sind, wir haben Verantwortung als Gemeinschaft, als Gemeinde. Die Kinder müssen sehen, dass Gott lebendig ist. Kinder lernen nicht abstrakte Konzepte. Das können die nicht verstehen. Aber sie lernen, wenn wir in Beziehung mit Jesus leben, wenn wir Jesus lieben, dann lernen unsere Kinder auch Jesus zu lieben. Sie müssen lebendigen Glauben sehen. Ganz besonders von den Eltern, aber auch von uns. Und ich weiß, wir haben nicht viele Kinder hier, aber wir werden eines Tages viele Kinder haben. Manche früher, manche später, Mark. Ja. Du bist ja der wahrscheinlich als nächster von uns heiratet.
Wahrscheinlich.
Okay, also es ist wichtig. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisheit deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Und als nächstes sagt im Vers 10, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Das ist der nächste Schritt, wenn wir zu Hause verlassen, das nächste, was wir tun, ist, dass wir Freunde wählen. Die Leute, mit denen wir rumhängen, die Leute, die uns beeinflussen. Und ich denke, ein wichtiges Prinzip, was uns auch die Sprüche lehren, ist, dass wir vor Versuchungen fliehen sollen, uns gar nicht reinbegeben sollen. Und es ist wichtig, gerade für junge Leute, dass wir christliche Gemeinschaft suchen, christliche Freunde, Beziehungen, die uns wirklich näher zum Herrn bringen und die uns ermutigen in der Beziehung mit dem Herrn. Ich sage nicht, dass wir keine nichtchristlichen Freunde haben sollen. Das ist auch wichtig, dass wir die für den Herrn erreichen. Aber es soll nicht die Gemeinschaft sein, die unser Leben prägt. Das Wichtigste ist natürlich, wenn wir den Partner fürs Leben aussuchen. Wir wollen jemanden heiraten, wir wollen jemanden als Freund, als Freundin suchen, der oder die den Herrn liebt. 2. Korintherbrief im Kapitel 6 sagt uns, geht nicht unter Fremdartiges ja auch mit den Ungläubigen. Das heißt, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft haben Licht und Finsternis? Unter ein Joch gehen, das Joch war das, wo sie zwei Viecher zusammengespannt haben für die Arbeit. Also wir sollen uns halt mit jemandem so in eine enge Beziehung begeben, der den Herrn nicht kennt. Tut es nicht. Also besonders ihr jungen Leute, sucht euch keinen nichtchristlichen Freund oder keine nichtchristliche Freundin. Weil ihr werdet nur verletzt werden, es wird euch schaden. Gott sagt uns die Dinge nicht, weil er uns Vorschriften oder Gesetze machen will, sondern weil er uns liebt, weil er uns beschützen will. Ist seine Absicht. Und er sagt, im Vers 18 sagt er dann, er redet da die ganze Zeit, also. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, Vers 9, lesen wir es einfach, Vers 10, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen. Wir wollen sie wie der Sheol lebendig verschlingen und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren. Allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Dein Los wirft nur in unsere Mitte ein Beutel. Jetzt habe ich es verloren. Ein Beutel soll uns allen sein. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um Blut zu vergießen. In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz ja auch ohne Absicht bestreut. Doch jene lauern auf ihr Blut und stellen ihrem Leben nach. So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitzer das Leben. Also er sagt, hey, lass Diese Leute stellen ihrem Leben nach, die Jesus nicht lieben. Das Ende von denen ist nicht gut. Und wir wollen sie für Jesus erreichen, aber wir wollen uns nicht von ihnen beeinflussen lassen. Es ist wichtig für uns, dass wir in guter christlicher Gemeinschaft sind und dass wir unsere Freunde, unsere engen Freunde vor allem, dass wir die weise wählen. Also ihr seht schon in diesen ersten paar Versen, es gibt eine ganze Menge von Themen in diesem Buch. Wir haben gerade über Erziehung gesprochen, über Freundschaften. Die ersten 9 Kapitel ist es so eine Art eigenes Buch. Es ist so eine Aufforderung mehr, die Weisheit zu suchen, neben einigen praktischen Ermahnungen, die auch drinnen sind. Es ist viel über die Weisheit selbst ausgesagt. Im Kapitel 3 haben wir einen sehr guten Rat. Ich habe ihn schon vorgelesen. Vers 1, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreib sie auf deines Herzens Tafel und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für dein Leib, Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Moos fließen über deine Keltern. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Es ist guter Rat, vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Ermahnen uns dann zur nächsten Liebe. Wir schauen uns jetzt einfach so verschiedene Themen an, weil wir müssten jeden Spruch einzeln durchgehen, wenn wir wirklich einen Überblick gewinnen wollten. Kapitel 5 war da vor Ehebruch, ein paar Mal. Sagt mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren, denn Honig teufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod und auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst, sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Ist jetzt der Vater, der zu seinem Sohn sagt, hey Sohn, wir setzen uns mal zusammen, ich erzähle was über die Frauen oder ich erzähle was über Beziehungen. Sagt in Vers 15, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Das ist ja bildlich gesprochen, ich denke, ihr versteht schon, worum es geht. Soll nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze der Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deine Jugend. Also darum geht's. Und der Rest ist nicht jugendfrei hier. Wir können noch lesen über, bleiben wir dem Thema Beziehungen, Frauen, was er seinem Sohn sagt. Vielleicht machen wir eine kleine Leseshow. Marc, kannst du Kapitel 18, Vers 22 raussuchen? Anne, Kapitel 21, Vers 9. Und Hanna, hat noch irgendwer eine deutsche Bibel? Kapitel 11, Vers 22. Okay, Mark.
11,
22.
Aha. 21,
9, 18, 22, 11, 22. No, you're excused. It's grace. Okay, Mark, lies vor.
Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen im Land vom Herrn.
Okay, Anne.
Besser auf den Dachen einer Ecke wohnen als eine sächsische Frau und eine gemeinsame Frau. 21, Vers 9.
Mark, Kapitel 11, Vers 22.
Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, sonst eine Frau, die schön, aber ohne Feingefühl.
Also es wird sehr bildlich, ist mein Lieblingsspruch hier. Wird sehr bildlich, der Salomo unterweist seinen Sohn in der Weisheit Gottes. Sagt, hey, wer eine Treib mit Ehebruch, erfreu dich an deiner eigenen Frau, wer eine Frau gefunden hat, hat was Gutes gefunden. Und gibt ihm so Ratschläge, hey, es ist besser, wenn du alleine bleibst, irgendwo am Dach, als mit einer zänkischen, einer streitsüchtigen Frau zusammen. Und er sagt ihm, hey, schau nicht nur auf das Äußere, sondern schau auf das Innere. Weil wie so ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, ist eine Frau, die zwar schön ist, aber die gottlos ist. Wie ist das Wort da genau, Mark?
Universe.
Never mind. Eine Frau, die unverständlich ist, eine Frau, die gottlos ist, darum geht's. Sagt, schau nicht nur auf die Äußerlichkeiten, mein Sohn. Wenn wir bei dem Thema sind, das beste Bild haben wir natürlich im Kapitel 31. Diese berühmten Verse über die gottesfürchtige Frau. Sagt, eine gute Frau, wer findet sie? Weit über Vers 10 bin ich. Kapitel 31. Weit über Korallen gehen ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes, sondern Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nicht Böses alle ihre Tage. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Handelsschiffen von weit her, holt sie ihr Brot herbei und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hände öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist dann in Karmesinstoffe gekleidet. Decken macht sie sich, Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie den Kaufmann. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie den nächsten Tag zu. Ihr Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit ist sie nicht. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als süchtig erwiesen, aber du übertriffst sie alle. Viele glauben, er spricht hier von seiner Mutter. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Also, Jungs, da ist das Modell. Das ist eine Frau, nach der ihr Ausschau halten wolltet. Mädels, das ist das Ziel, das ist das Ideal. Wir sehen, hier ist eine gute Frau, sie ist tüchtig, sie ist schlau, sie ist geschickt, sie ist optimistisch, sie ist aufrecht, freundlich, weise. Sie ist auch eine gute Ehefrau. Sie ist auf das Gute ihres Mannes bedacht. Er kann ihr vertrauen. Sie fördert seinen guten Ruf und seinen Reichtum. Ist auch eine gute Mutter, versorgt ihre Kinder und das ganze Haus, ist weise beim Einkaufen, hat das Heim unter Kontrolle, im Griff. Sie liebt den Nächsten. Gibt den Armen, spricht freundliche Worte. Und er sagt hier, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Was war das Geheimnis dieser Frau? Vers 30, wieder. Sagt, trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit einer Frau, aber die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wir haben ganz viele Themen. Schauen wir uns vielleicht noch ein Thema an, was Gott in den Sprüchen über finanzielle Angelegenheiten sagt. Ich möchte euch ermutigen, das ist toll. Viele praktische Dinge drinnen, zu ganz vielen verschiedenen Themen. Da geht es um Beziehungen, um Arm, um Reichsein, um wie wir mit unserem Besitz umgehen wollen. Das werden wir uns noch kurz anschauen. Faulheit und Fleiß, ganz viele verschiedene Themen, wie man mit dem König, wie man mit Herrschern umgehen soll, wie der König sein soll, wie die Einstellung unseres Herzens sein soll. Das ist ein gutes Buch. Wenn ihr Fragen habt zu einem Thema, fragt, hey, wie kann ich da wirklich praktisch das in mein Leben umsetzen, nehmt euch eine Konkordanz, sucht euch in den Sprüchen raus, was Gott dazu sagt. Okay, schauen noch mal kurz, was Gott zum Bereich Finanzen sagt in den Sprüchen. Ich fange an im Kapitel 6, glaube ich. Genau, Vers 1. Sagt mein Sohn, sind wir bei den Ratschlägen an den Sohn in den ersten 9 Kapiteln. Mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für einen Fremden deinen Handschlag gegeben? Bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes? So tu denn dies, mein Sohn, reiß dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist, geh unverzüglich hin und bestürme deinen Nächsten. Gönne deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer. Deine Wimpern reiß dich los wie eine Gazelle aus der Hand des Jägers und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers. Also sag, bürg nicht für irgendjemanden, den du nicht kennst. Dass du irgendwie sagst, okay, ich gebe dir Sicherheit, ich stehe für wem ein? Für einen Fremden, den du nicht kennst. Versuch dich loszureißen. Reiß dich los. Bibel spricht auch über Schulden. Wir sollen keine Schulden machen. Sehr praktisch heute. Und es stimmt, hey, wir werden gefangen dadurch, wenn wir die Kreditkarten überziehen. Hohe Zinsen drauf. Machen wir wieder eine kleine Lesershow. Anne, liest du Kapitel 1, Vers 19? Mark, Kapitel 3, Verse 9 und 10. Andere Mark, Kapitel 28, Vers 8. Wir können in Englisch auch, ne? You want to read chapters 29, 17. Wir machen eine nächste Runde. Okay, los geht's. Wer ist denn der Erste? Anne.
Du bist die Vater eines jeden, der Unrecht gewinnen macht. Der nimmt sein besitztes Leben, das ist das Leben.
Also wenn es um Finanzen geht, wir wollen nicht durch ungerechte Dinge reich werden. Das nimmt uns das Leben. Nächste war Mathemark, glaube ich.
Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit dem Erstling all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen.
Also den Herrn ehren mit unserem Besitz. Mark.
Wer seinen Besitz durch Zins und durch Aufschlag vermehrt, sammelt ihn für den, der sich über die Geringen erbarmt.
Okay, also wenn wir versuchen, andere auszubeuten, so reich zu werden, dann sagt er, sammelst für den, der ein weiches Herz hat, als du, der Erbarmen hat mit dem Armen. War das 28, 8? Mhm. Okay, I think you guys are next, huh? 28, 27?
Whoever gives to the poor will lack nothing, but a curse will come upon those who close their eyes to poverty.
Okay, also, wollt reich werden? Gebt dem Herrn und gebt den Armen. Das ist gerade das Prinzip. Carrie?
29, 17?
Yes.
Okay. Correct your son and he will give you rest. Yes, he will give you delight to your soul.
That was not the verse I thought.
That was 29:17.
Maybe they have different.
Is it different?
Let me check. That's the wrong topic. It's good. Das sind wir wieder beim. We're back by raising your kids.
That's what I asked. 29:17.
Well, okay.
Well, I messed it up, I guess. Okay.
Kein Problem.
Nehmen wir Probleme. Anne, Kapitel 11, Vers 24. Mark, Kapitel 11, Vers 28. Andere Mark, Kapitel 11, Vers, Kapitel 13, Vers 11. Entschuldigung.
Okay.
Das einer, der ausspart, und der bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist. Und das Gericht ihm nur zu mangeln.
Das ist ja also auch wieder sehr praktisch, ne? Man kann zu viel sparen, zu wenig riskieren. Okay, Mark.
Wer sich auf seinem Reichtum verlässt, der wird untergehen, aber die Gerechten werden grün wie das Laub.
Okay, also wir sollen uns nicht verlassen. Unsere Sicherheit ist im Herrn. Auf ihn vertrauen wir, auf all unseren Wegen haben wir gelesen, nicht auf unseren Besitz, nicht auf unseren Reichtum.
Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger, aber wer aber händeweise sammelt, vermehrt ihn.
Okay. Auch im Prinzip langsam, aber sicher. Okay, das waren nur ein paar Verse zum Thema Finanzen. Ihr seht schon, es ist sehr viel praktischer Rat drin, sehr viel praktische Weisheit. Viele verschiedene Themen, es lohnt sich zu studieren. Wir haben auch schon gesehen, es sind viele verschiedene Stile und Gattungen da drinnen. Die ersten 9 Kapitel waren mehr so durchgehend, allgemeine Ausführungen, Ansprachen, Ratschläge des Vaters an seinen Sohn, ein bisschen langatmiger, weiter ausgeführt. Dann in den Kapiteln 10 bis 24 haben wir mehr diese eigentlichen Sprüche. Wir haben letztes Mal bei den Psalmen drüber gesprochen, über diese verschiedenen Parallelismen, die es in der hebräischen Dichtung gibt. Und diese ersten, also Kapitel 10 bis 24, sind mehr diese Gegensätze, diese antithetischen. Also der Kontrast zwischen dem Tor und dem Weisen, zwischen dem Armen und dem Reichen und so weiter. Dann Kapitel 25 bis 29 ist auch so eine Sammlung von Sprüchen, später gesammelt wurden unter König Hesekiel. Da sind eigentlich mehr Bilder drinnen, wieder mehr Vergleiche. 25 bis 29 Kapitel sind wir, Entschuldigung. Diese zweite Sammlung von den Sprüchen. Und dann Kapitel 30 und 31 haben wir diese Sprüche von Agu und Lemuel. Das ist eine Schatzkammer von der Weisheit Gottes. Studier die Sprüche. Guter Tipp ist, nicht zu viel auf einmal. Da werden wir überfressen. Das wird zu viel, weil viele verschiedene Themen. Es ist gut, sie in kleinen Abschnitten zu studieren. Der Sinn von den Sprüchen war, dass die Leute sich das leicht merken konnten, diese Weisheiten, diese Wahrheiten von Gott. Das Wichtigste ist, erinnert euch an die zentrale Wahrheit. Ist das Zentrale, worum es im Leben geht, ist, dass wir unser Leben mit Gott leben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und wenn wir diese Beziehung mit Gott, die Weisheit Gottes, sein Wort betonen, dann wird unser Leben gelingen. Und dann wird unser Leben weise sein. Okay, also bannfrei zum selber studieren. Und selber nachfragen. Am Sonntag werden wir Epheser Kapitel 2 studieren, wer vorauslesen will. Wir werden schauen, wie weit wir kommen. Lass uns noch beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir für deine Weisheit. Und wir danken dir, Herr, für, dass wir so reich sind, Gott. Dass wir dein Wort kennen dürfen, dass wir dich kennen dürfen. Und Vater, dass wir nicht all diese Fehler selber machen müssen, aus eigener Erfahrung lernen müssen, was uns weh tut und was klug ist, was weise ist. Sondern dass du uns das sagst. Wie ein liebevoller Vater, der seinen Sohn unterweist. Und Vater, darum bitte ich dich, dass wir näher zu dir wachsen. Vater, das deck du Bereiche in unserem Leben auf, die wir vielleicht zurückhalten ein bisschen. So wie Salomo, der ein geteiltes Herz hatte und Kompromisse eingegangen ist. Dann richte unsere Herzen voll auf dich, Gott. Zeig uns mehr von Jesus, was er für uns getan hat. Und Vater, wir wollen uns einfach mehr in Jesus verlieben, jeden Tag. Darum geht es. Ja, in deiner Furcht leben. In Ehrfurcht vor dir, weil du so ein wunderbarer Gott bist. Und so gnädig in unserem Leben. Und weil du so viel für uns getan hast. Wir schätzen das, Gott, wir schätzen es echt, dass du uns Rat gibst. Weil du bist der wunderbare Ratgeber, du bist der weise Gott. Und dafür beten wir dich an, für das, wer du bist und für das, was du für uns getan hast. In diesem Namen. Amen.